Also wir eine wichtige Arbeitsverteilung vergessen. Johannes, kannst du gut lesen? Gut. Jemand sollte uns den Judasbrief vorlesen. Naja, kannst du dann nach vorne kommen. Mein Arbeitskollege fliegt regelmäßig auf die Malediven und in der Zeit, in der er dann nicht dort sein kann, hat er so eine Webcam gefunden. Er ist ja Taucher, er taucht immer, hat er so eine Unterwasser-Webcam und da guckt er sich dann die Fische an, von Niederbayern aus, auf den Malediven, die halt da vor der Linse so vorbeischwimmen. Und das hat er mir gezeigt, ganz begeistert, aber es war so, man hat gar nicht genau erkannt, was für Fische das sind, weil die Scheibe war so voller Algen bewachsen. Und jetzt habe ich sogar meinen Wischer vergessen. Ah, ich bin so dumm. Ich hatte so einen Wischer dabei zum Scheibenwischen und den wollte ich heute mehrmals anwenden, für jeden Punkt der Predigt. Und da bekomme ich so ein Gefühl, wenn ich die Scheibe anschaue und diese verschwommenen Fische, muss mir jetzt mal wieder einen klaren Durchblick schaffen. Und letzte Woche hatte ich 5 Stunden Sitzwache beim Patienten, der fixiert war und da ist mir der Judasbrief so über den Weg gelaufen und da hatte ich einige Zeit, ihn zu lesen. Da kam es mir so vor, dass doch für manche theologische Alge und Schlieren und Schmutz der Judasbrief eine gute Reinigung darstellt. Für Dinge, die wir so denken über Gott und über verschiedene Punkte, die wollte ich heute mit euch teilen. Der Judas, schon vom Namen her nicht sehr beliebt, glaube ich, der Brief. Man traut sich den Namen kaum aussprechen, aber der war früher geläufig, so wie der Sepp oder der Franz. Weniger wie der Frank, aber der Bruder des Jakobus nennt er sich in Vers 1. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass hier die zwei Halbbrüder von Jesus gemeint sind. Also der Judas und der Jakobus waren zwei Söhne der Maria, so nehmen wir an. Die Liste der Söhne von Maria finden wir in Markus Kapitel 6, Vers 3 und auch in Apostelgeschichte 1, 14 sehen wir dann, dass die Brüder von Jesus auch bei den ersten Gläubigen dabei waren. Das war wahrscheinlich ein Ringen und ein Prozess, bis sie das verstanden haben, wer ihr Halbbruder ist, wer Jesus ist, aber wir haben den Jakobusbrief und auch den Judasbrief, so wie ich denke oder das verstehe oder auch manche Bibelausleger, haben wir hier zwei Briefe von zwei Brüdern, leiblichen Brüdern Jesu. Und der Johannes wird uns jetzt mal den Brief vorlesen. Vielleicht kommst du nach vorne, dann hören wir das alles besser. Hat jemand kein Blatt? Kein
Predigtblatt? Ich lese dann gleich die Übersetzung, die uns vorliegt, auf dem Blatt. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, des Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unseres gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln und Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise, wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber befleckten auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachteten sie, Herrlichkeit aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn den Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korach sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtlos, zweimal erstorben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der Siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gerichte auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen und von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte, und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte. Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennung verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet an im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und von seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Danke. Genau, ich habe richtig Lust gekriegt auf so ein Ding, diese Scheibe da sauber zu putzen von der Webcam, aber ist doch ein bisschen weit weg. Kostet ungefähr 10.000 Euro so ein Urlaub. Wieder Geschichte bleiben, der Traum bleiben. Was ist in der Gemeinde? Zu Hause anfangen. Ah, genau. So, Wisch 1 auf unserer theologischen, manchmal liberalen, durch Tränken von Algen übersäten Scheibe kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Das ist Vers 3. Wir glauben das Gleiche, was Petrus und der Paulus gesagt hat. Und übrigens, was man immer wieder von verschiedenen Gruppen hört, ja, jeder glaubt was anderes, jeder sagt, dass er recht hat. Ich glaube wirklich, dass wir recht haben. Also eindeutig. Denn in der Auseinandersetzung wird das immer wieder sonnenklar. Wie letztens beim Büchertisch bei so einem jungen Burschen, der sehr fit war von den Zeugen Jehovas, ist im Laufe des Gesprächs klar geworden, der macht sich selber was vor. Stimmt's, Gisela? Der lebt der Illusion. Der ist völlig daneben. Theologie hat überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun, wie auch bei anderen Sekten ist es so. Wir glauben und predigen das Gleiche, dass Paulus und Petrus glaubten und predigten, wenn wir eng uns an die Schrift halten. Und wir haben letztes Jahr sehr ausführlich über unseren Glauben gepredigt. Es ist ja eine Reihe von Glaubenssätzen und Überzeugungen, die wir aus der Schrift sozusagen erkennen und angenommen haben und so unser Leben leben. Unsere Kinder, wenn die Packaktion fürs Zeltlager ansteht, dann gibt es immer den Run auf die Taschenlampen. Wer die beste Taschenlampe bekommt, also mein Guri Led Lenzer ist der Favorit und da haben wir Silbereisen draufgeschrieben, dass die auch ja wieder zurück in mein Fach kommt im Büro. Denn da gibt es eine Nachtwanderung und Nachtwanderung ohne Taschenlampe, das ist einfach unmöglich. Da bricht man sich irgendwas, stolpert, fällt hin. Und die Menschen da draußen, die sind unterwegs auf einer einzigen großen ewigen Nachtwanderung. Und sie brauchen ein Licht, sie brauchen eine Taschenlampe. Und das ist die Versammlung, die ein klares Wort predigt. Das ist wie das Licht auf einem Berg, das nicht unter den Scheffel gestellt wird. Wie eine Stadt auf einem Berg, die leuchtet. Wie ein Licht, das nicht unter den Scheffel gestellt wird. Und je klarer unser Glaube gelehrt und auch gelebt wird, desto heller leuchtet dieses Licht. Und dafür kämpfen wir. Das fällt uns nicht in den Schoß. Das bleibt nicht automatisch so. Das ist beständig angefochten. Von verschiedenen Seiten versucht jemand, unser Licht auszupusten. Im 2. Korinther Kapitel 4 lesen wir davon, dass der Gott dieser Welt, der Teufel, dass er den Sinn der Menschen verblendet hat, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen können. Es ist verdunkelt, es ist verborgen. Und dann tappen sie in der Finsternis. Welt, Begierden, böse Menschen wollen unseren Glauben auslöschen, verderben, verdunkeln, dämpfen. Und hier im Judasbrief haben wir eine reale, lebensgefährliche, lebensbedrohende Gefahr für unseren Glauben. Und deshalb sollen wir für den Glauben kämpfen. Judas wollte eigentlich über ihr gemeinsames Heil schreiben. Er wollte sich sozusagen, und übrigens mir ging es auch so, ich habe mir gedacht, wie kann man wieder das Heil so darstellen in der nächsten Predigt, einfach so begeistern für das, was wir haben. Und dann lese ich so einen Judasbrief und denke mir, das ist auch wichtig, uns zu erinnern an den Kampf, den wir zu kämpfen haben. Denn, Vers 4, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Diese kommt hier fünfmal im Text vor, das ist grau hinterlegt. Diese aber. Und es ist der zweite Wisch auf unserer Scheibe, nicht nur kämpfen für unseren Glauben, sondern wir müssen begreifen, sie sind unter uns, in der Gemeinde. Sie haben sich eingeschlichen, dort war es so. Nicht zwangsläufig auch hier, aber dort war es so. Sie sind unter uns und das macht die Gefahr so groß. Da gibt es einen ganz alten Film, der heißt The Hidden, irgendwie so ähnlich auf Englisch. Und da ist halt einer, der ist ein Bauarbeiter und der findet so am Container so eine Schachtel mit so ganz billige schwarze Sonnenbrillen. Und dann nimmt er da eine raus, die steckt er sich hier ein, weil er die brauchen kann für die Baustelle. Und dann mittendrin ist er abends unterwegs und setzt die auf und plötzlich sieht er, dass zwischen den Menschen so Skelette rumlaufen. Aber die sieht er nur mit der Brille. Und dann checkt er, dass Außerirdische sozusagen die Gesellschaft unterwandert haben und sich, die sehen aus wie normale Menschen, aber nur er mit der Brille kann sie sehen. Und dann versucht er, die anderen zu warnen. Sie sind unter uns. Stell dir vor, das ist Wahnsinn. Sitzt in der Bar mit der Sonnenbrille, redet mit so einer nett aussehenden Frau, tut die Brille drauf, also erst ohne, dann drauf und dann sitzt das Skelett neben ihm. Der kriegt die Krise. Das ist auch eine von ihnen. Das ist zwar vielleicht lustig, aber eigentlich ist es genau passend, denn sie sind ohne Gott. Sie sind tot in Sünde. Sie sind Skelette geistlich und sind in der Versammlung. Sie haben sich heimlich eingeschlichen. Und ihr Charakter, wenn es überhaupt einen Brief gibt, der so dicht so viele Charaktermerkmale diese Leute auflistet, dann ist es der Judasbrief, das sind über 30 Charaktermerkmale, wie man sie erkennen kann. Das ist nicht so, dass man sich überlegt, ist meine Frau so jemand, ist sie eine böse Gottlose oder nicht, sondern das ist ja sehr deutlich. Hier wird es gesagt, wie sie sind. Sie verleugnen unseren Herrn Jesus Christus. Nicht, dass sie nicht sagen, ich glaube nicht an Jesus, sondern mit ihrem Leben. Sie sind unecht. Und führt euch das zu Gemüte, was hier geschrieben steht, wer sie sind. Also beim ersten Lesen denkt man eigentlich, also so böse Menschen, die gibt es überhaupt nicht. Die kann es überhaupt nicht in der Gemeinde geben, ohne dass man es merkt, oder? Das ist doch offensichtlich, denkt man sich. Vielleicht sind sie heute netter, vielleicht besser getarnt. aber nicht weniger gefährlich. Wir haben in Straubing eine Frau aufgenommen, Florian, unser altes Thema Umzug, okay, Dauerbrenner. Seitdem ich gläubig bin, mache ich immer irgendeinen Umzug, zumindest bin ich dabei. Und wir haben den Umzug organisiert und alles gemacht, ihr geholfen, das Auto zu verkaufen, also das komplette Leben aufzulösen. Sie ist völlig pleite gewesen, wusste nicht wohin. Sie hat bei uns ein Zimmer bekommen in Straubing, in einer Doppelhaushälfte. Eine nette junge Frau, die hat gleich eine Freundin mit in die Gemeinde gebracht, die auch zwei Kinder hatte und so. Und das war ein richtiger Schub für uns als Gemeinde. Weißt du, so 3, 4 neue Leute und da sehr offen und so, wie sie sagte, gläubig. Und dann war es so, die Evi ist beim Einkaufen, alle Kinder in der Schule oder im Kindergarten und ich gehe in die Küche, ich war mit ihr allein zu Hause, ich gehe in die Küche und sie sitzt auf der Arbeitsplatte und heult. In der Küche sitzt sie auf der Arbeitsplatte und heult. Und ich gehe so rein und ich habe genau gewusst, sie will jetzt getröstet werden. Ich habe richtig gemerkt, hau ab. Und ich habe mir mein Büro eingesperrt, zugesperrt und gewartet, bis meine Frau wieder da ist. Genau gewusst, wie gefährlich das ist. Und stell dir vor, sie hätte vielleicht geklopft an der Tür. Dann hätte ich beim Fenster ausgegangen, Hilfe, Hilfe. Ja. Also das war brandgefährlich. Das war aber nicht so schlimm. Schlimmer war, dass sie bei anderen Geschwistern über uns sehr schlecht geredet hat, wie lieblos wir sind. Und es gab eine Spaltung in der Gemeinde. Weil zwei Schwestern haben sich komischerweise so von uns irgendwie distanziert und die haben die ganze Zeit das Gift versprüht. Das war eigentlich das Schlimme. Wir haben es erst nicht gemerkt. Aber es wurde doch offenbar und rechtzeitig haben wir als Gemeinde die Kurve gekratzt. Sie war gottlos. Und die Gottlosen in der Versammlung, die von den Begierden getrieben werden, Vers 19, die verursachen Trennung und Spaltung. Wir hatten hier vor nicht langer Zeit eine junge Frau, die es geschafft hat, in einem WhatsApp-Chat sehr schnell irgendwie so Unfrieden zwischen den Schwestern zu bringen. Ganz schnell geht das, funktioniert total schnell. Das ist das Fleisch, das hier zur Auswirkung kommt. Letztes Jahr war ich beim Penny, das war vor der Gebetsstunde, da bin ich manchmal noch beim Penny gewesen, habe mir noch irgendwas gekauft zum Essen, da liege ich noch ein bisschen auf dem Sofa. Ich habe gedacht, manchmal fahre ich hier früher her, ich will noch beten, aber meistens schlafe ich dann im Jugendraum auf dem Sofa. Und war ich noch kurz beim Penny da, beim Kreisverkehr vor den Hutturm, kommt eine alte Bekannte mit ihrem Sohn, der mittlerweile schon 13, 14 Jahre alt ist, und die war vor 20 Jahren auch mal in der Gemeinde in Hutturm, aber nicht hier, sondern im alten Gebäude. Und sie sieht mich und noch kurz das Smalltalk, habe ich schon gemerkt, oh, ich muss hier in ein anderes Regal, weil ich schon so kritisch geworden bin. Sie war stinkesauer, als sie mich gesehen hat. Und an der Kasse dann, das war die Härte, ich stehe da, sie steht hinter mir an der Kasse und fängt an, mit ihrem Sohn über mich zu reden und sagt, schau, das ist einer von dieser Gemeinde, von diesen Pharisäern, von diesen Heuchlern, das mit den Christen sei. Und laut, das ist eine halbe Penny, hat das gehört. Und ich habe nur gedacht, weg von hier, was für ein abartiger Mensch. Ich sage es euch, sie bezeichnet sich als Christ, hat zwischendrin sogar, darf ich das sagen, zwischendrin sogar ihr Geld bei einer Sex-Hotline verdient. Bezeichnet sich als Christ, und schimpft über die Huttumer Gemeinde wie ein Rohrspatz, wenn du sie fragen würdest, weil das lauter lieblose Heuchler sind. Das ist die Sorte, Geschwister. Und der Umbruch kam halt, als wir waren mehrere, die sich um sie gekümmert haben, als wir aufgehört haben damit, weil wir gemerkt haben, das hat überhaupt keinen Sinn, das ist nicht im Sinne des Herrn, dass wir helfen. Und dann ist natürlich, kommt das zum Vorschein, was eigentlich drinsteckt. So wie diese jüngere Schwester, die jetzt nicht mehr hier ist, aber vor 1, 2 Jahren noch hier war, schreibt mir eine SMS, pass auf, heute fest. In Hutturm habe ich gelernt, nicht mehr an Gott zu glauben. Weißt du, das ist sozusagen, das ist das wahre Gesicht, was man vorher nicht sieht, weil vorher ist es so nett und Gemeindeessen und es ist einfach eine Freude, dass wieder jemand in die Gemeinde kommt. Es sind lauter traurige Geschichten, aber eigentlich dachte ich mir, die sind nicht nur traurig, sondern sie befestigen uns. Sie wecken uns auf, damit wir damit wir das nicht übersehen, weil nur eine einzige solche Person kann eine ganze Gemeinde zerstören. Es wird nicht gleich offenbar. Letztens mit dem Johann haben wir einen Besuch gemacht und ich habe zu Johann gesagt, Johann, also vor Jahren, da habe ich mich über jeden so gefreut, der bei der Tür reingekommen ist, und heute denke ich mir, den brauchen wir nicht. Das können wir uns sparen. Weißt du, wenn man schon beim ersten Kontakt merkt, oh nein, es gibt wieder Probleme und Schwierigkeiten und wer weiß, was da wieder dahinter steckt. Also ich weiß nicht, ist es lieblos wahrscheinlich, aber es ist auch eine gewisse, ich glaube, eine gewisse Nüchternheit, die wir nötig haben und die uns hier im Judasbrief auch sehr deutlich begegnet. Das sind aber auch Geschichten, die sozusagen die Mauern ausbessern unter uns. Wenn wir uns vorstellen, wir sind so eine Burg und dann haben wir wieder ein Loch zugemauert, was wir gemerkt haben, was aufgerissen wird. Und dann wird die Geschichte fester und wir sind gewappnet für den nächsten Angriff. In Vers 17 heißt es ja, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Und das unterscheidet sie. Dank Gottes Gnade, wirklich. Ich denke, eigentlich bin ich im Herzen überzeugt, dass wir im Moment keine gefährlichen Gottlosen hier in unserer Gemeinde haben, auch nicht als Besucher. Vor 2-3 Jahren war auch so ein sonderbarer Mann hier, der immer mit den Leuten so ganz intensiv im Zweiergespräch war. Könnt ihr euch erinnern, hat ein bisschen Gitarre gespielt und so. Und dann habe ich mir ein bisschen so zur Brust genommen und dann herausgefunden, dass er immer die Geschwister so die Botschaft reindrückt, so ganz überzeugt, dass Außerirdische auf dem Mond, auf der Rückseite vom Mond, eine Landebahn bauen und dass die Invasion bald beginnt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst sowas neben uns in der Gemeinde verzeihen, das ist doch völlig irre, oder? Das ist irre, oder? Ich meine, das ist witzig. Der war auch harmlos eigentlich. Aber nachdem er das Verbot bekommen hat, dass er das nicht mehr sagen darf, war er nicht mehr gesehen. Das war sein Message. Botschaft. So, der Kampf geht weiter. Heute, denke ich, ist soweit keine Gefahr in Sicht, aber das kann sich morgen ändern. Wir müssen wachsam sein. So, das Schlimmste aller Wischer, was unglaublich schwer für uns zu begreifen ist, für mich in diesem Text ist, das unausweichliche Gericht Gottes, das so wahnsinnig deutlich hier aufgeschrieben ist, mit mehreren Beispielen unterstrichen. Ein gnadenloses Gericht wird die Gottlosen treffen. Kann man das, für mich einfach, weil ich bin eher so barmherziger Typ und so, und dann ist es wirklich schwer, das Wort für Wort hier so anzunehmen. Aber es ist unzweifelhaft. Niemand, der ohne Gott lebt, wird dem Gericht Gottes entkommen. Keiner. Das unausweichliche Gericht Gottes wird hier unterstrichen mit 3 Beispielen aus dem Alten Testament, Vers 5 bis 7. Gott hat einmal das Volk aus Ägypten geführt und danach irgendwann als Reaktion auf das Murren und das gottlose Verhalten, die vertilgt, die nicht glaubten. Die hat er umgebracht. Punkt. Nicht nur hier auf der Erde, auch in der unsichtbaren Himmelswelt sind Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Im Moment ist es so. Was für Engel das sind? Sind es die, die zu Noahs Zeiten irgendwie mit Engeln, mit Menschen irgendwie so Geschlechtsverkehr hatten? Es ist so, gibt es verschiedene Auslegungen. Sind es welche, die mit dem Satan sozusagen gegen Gott rebelliert haben? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es so, sie sind verwahrt für das Gericht des großen Tages. Das steht aus. Das kommt noch. Sie sind sozusagen in Untersuchungshaft, jetzt augenblicklich. Und Gott wird sie richten. Auch Sodom und Gomorra, die umliegenden Städte, sie wurden wegen ihrer Unzucht mit der Strafe des ewigen Feuers bestraft. Vertilgt, verwahrt, verbrannt. Das ist eine traurige Geschichte von diesen drei Beispielen aus dem Alten Testament, die erschütternd sind. Wir haben in Vers 11 drei Personen aus dem Alten Testament, die uns hier kurz als Negativbeispiele dargestellt werden. Diese sind, um die es im Text geht, haben sozusagen Vorfahren im Alten Testament. Das ist Kain, Bileam und Korah. Habt ihr schon mal Christen gesehen, die ihre Kinder so nennen? Drei Jungs, Bileam, Kain und Korah. Vielleicht würden Leute, die sich nicht auskennen, denken, das sind auch nette Namen, aber wir würden nicht auf die Idee kommen. Es sind Namen und Beispiele für Unzucht, für Bosheit und für Auflehnung gegen Gott. Und da merkt man schon eigentlich, da wird es eine kurze Predigtserie für den Judas durchaus brauchen, um die ganzen alttestamentlichen Beispiele hier aufzuarbeiten. Da steckt sehr viel mehr drin. Wir können vielleicht heute nur kurz darüber fliegen. Vers 14, da wird uns eine Prophetie, eine Weissagung von Henoch hier vorgestellt. Und da gehen wir natürlich davon aus, dass der Heilige Geist das irgendwie dem Judas offenbart hat. Wenn man im Mose, 1. Mose ist das Kapitel 5 oder 6, schauen wir ganz kurz, das ist Kapitel 5, das Geschlechtsregister von Adam bis Noah. Wenn man das durchgeht, dann sieht man, an siebter Stelle war der Henoch. Und der hat hier eine wichtige Weissagung gemacht, sehr interessant. Ganz früh eine Weissagung auf eine Zeit, die noch aussteht. Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das ist gesehen, dieses Alle, das so absolut ist, und auch diese Beschreibung hier viermal im Vers 14, Gottlose. Wer quietscht da so? Jeder Gottlose wird für alles gerichtet, was er getan und gesprochen hat. Das wissen wir aus anderen Aussagen des Herrn Jesus. Und diese glasklaren Aussagen über das Gericht, über alle Gottlosen, das soll uns wirklich erzittern lassen vor dem gerechten, allwissenden, ewigen Gott. Vor allem, wenn wir uns nicht sicher sind, dass wir mit Gott sind oder er mit uns. Es gibt in meiner Gemeinde immer Menschen, die nicht wiedergeboren sind, viele Kinder, Jugendliche. Und gleichzeitig mit Freude und ewigem Dank ist unser Herz erfüllt, wenn wir hier sehen, was für einen Unterschied das Gott macht zwischen den Gottlosen und zwischen uns, zwischen den Gläubigen. Geliebte, Vers 1, Vers 3, Vers 17, Vers 20. Nummer Vers 1, Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Geliebt. Also das ist ja gewaltiger, starker Ausdruck, mit dem Judas hier uns, die Gläubigen, anspricht, Geliebte. Und was für einen größeren Kontrast könnte es geben zwischen Vers 3 und zwischen Vers 4? Und da ist die Frage, was in deinem Leben bringt Gott dazu, dass du Geliebter genannt wirst und nicht mehr Gottloser? Was darfst du sagen, Florian? Was für tolle Eigenschaften in deinem Leben schafft diese Wende? Hoffentlich wollte er nichts sein. Nix. Es ist der Herr Jesus. Es ist sein Opfer. Es ist der Glaube an ihn. Warum sieht Gott uns als Geliebte an? Sind wir besser? Haben wir nicht eine Masse von Sünden angehäuft in unserem Leben? Jeder von uns durch Gleichgültigkeit und Rebellionen, was weiß ich. Aber alles ist uns vergeben. Und es war so toll in dem Gespräch mit dem Moslem, er ist wirklich ein sehr gut aussehender, total sympathischer Typ, der jeden mit 3-4 Sätzen sofort irgendwie über den Tisch zieht, weil der so begeisternd ist, so empathisch, so toll, durchtrainiert, nett. Aber er ist ja ein brutaler Verbrecher. Das ist nicht normal. Also, das ist so ein Verbrecher, der hat höchste Geldsumme, weißt du, einfach alles zusammengestellt, was geht. Also, wegen so einem Fürsten oder Grafen, sämtlichen Schmuck, die Liste ist unendlich. Das ist alles aufgeführt, weißt du, einfach brutaler Verbrecher. Und er sagt: Franz, ich bin so fertig, mein Leben ist am Ende. Ich bin so lange in Haft, ich habe meiner Mama seit 35 Jahren das Herz gebrochen. Ich schaffe das nicht. Und ich sage: Stimmt, du schaffst es nicht. Nur der Herr Jesus. Aber das ist natürlich für Moslem unglaublich. Weißt du, das jetzt soll jetzt Jesus anrufen. Ich sag: Bete zu Jesus. Das ist für ihn. Das ist eigentlich, wenn Gott nicht eingreift, unmöglich. Für uns ist es leicht. Leicht geworden. Der Herr hat alles getan. Und jetzt sind wir Geliebte. Und das ist der vierte und letzte Wisch heute für die Predigt. Dann haben wir unten sauber noch einen Rand, wo das Wasser sauber läuft. Wir stehen dieser Wucht an Gottlosigkeit und bösartigster Beschreibung ja nicht hilflos gegenüber. Wir sind diesen Meereswogen, diesen spätherbstlichen Bäumen nicht hilflos ausgeliefert und erleben es nur. Wir heulen auch nicht den ganzen Tag, dass die Welt draußen so schlecht ist, das machen wir auch nicht, sondern wir haben einen Job. Wir haben was zu tun. Wir werden hier aufgefordert. Er baut euch, er haltet euch, er erbarmt euch. Also das betet im Heiligen Geist, Vers 20, das habe ich jetzt einfach da dazugefügt, weil sonst war es der vierte Punkt, der nicht mit ER beginnt. Es tut mir leid. Über Gebet haben wir schon oft geredet, aber das ist auch sehr wichtig hier. Vers 20, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist unsere Zuflucht, das ist unser Fundament, darauf stehen wir, auf unserem allerheiligsten Glauben. Was haben wir denn sonst? Petra, was hast du? Was können wir vorweisen? Nichts. Wir können wir nichts vorweisen, wir haben den Glauben, der ist unsichtbar, aber wir stehen auf diesem Fundament und haben Sicherheit und Frieden und Kraft. Und Stärke und ich habe jetzt da, wisst ihr, das ist so ein kleines Mini-Hausbau für meine Frau und mich, 40 Quadratmeter. Und ich habe jetzt nochmal zusammengerechnet, wie viel Material ich für das Fundament und die Bodenplatte schon verarbeitet habe. Es sind 71 Tonnen. Beton, Stahl, Kies. Also meine Frau und die Kinder haben ungefähr 18 Tonnen Kies mit dem Schubkarren aufs Grundstück fahren müssen und die Betonmaschine hat nochmal fast 50 Tonnen insgesamt reingepumpt. Und in gewissem Sinn sieht man von dem gar nichts mehr zum Schluss. Aber darauf bauen wir unser Leben. Da bewegen wir uns. Und wie viel mehr das Fundament, auf dem wir als Christen stehen, es ist unser heiligster Glaube. Darauf leben und darauf sterben wir. Dieses Fundament, das trägt für alle Ewigkeit. Gott selbst hat es gegossen mit dem Blut seines Sohnes und mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Und schau hin, immer wieder, wenn ich die Bibel genau oder länger lese, dann fällt mir die Dreieinigkeit auf, die wir hier auch haben in Vers 20 und 21. Betet im Heiligen Geist, Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Da haben wir es wieder. Alle drei Personen der Gottheit bilden dieses tragfähige Fundament. Es ist ein Werk des heiligen, dreieinigen Gottes, unser heiliger Glaube. Und darauf sollen wir uns aufbauen. Das Wort, das Griechische, bedeutet ja ein Haus bauen. Darauf bauen. Oikodomeo, der Oikos, das Haus, der Haushalt, da sollte es aufgebaut werden. Wir sollen uns erhalten. Und es ist auch wie beim Haus, es wird gebaut, dann wird es erhalten, täglich gepflegt. Und wie machen wir das? Indem wir die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwarten zum ewigen Leben. Dass wir die ganze Zeit den Herrn anschauen. Und sogar diese Barmherzigkeit immer wieder empfangen und genießen und davon zehren, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir wieder gefallen sind, wenn wir wieder mutlos und kraftlos geworden sind. Dann blicken wir dahin. Wir erwarten die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Noch kurz einen Einschub, ich habe so einen krassen Film gesehen, mal wieder. Der heißt Das verborgene Leben. Und da geht es zufällig um einen Franz. Das füge jetzt einfach so ein, weil das total, das hat mich so erschüttert. Da geht es um einen Franz, Jäger, irgendwas, österreichischer Bauer, der hat sich verweigert, im Zweiten Weltkrieg einen Schwur zu schwören auf Hitler. Einen Treueeid dem Hitler zu schwören. Und das hat ihm in seinem Dorf dann totale Probleme gemacht. Und er dauert 3 Stunden und es ist sehr eindrücklich, sein Kampf, unser Ringen darum, weil alle sagen zu ihm, schau, deine Kinder, deine Frau, er war gläubig, okay? Deine Kinder, deine Frau, die lässt du alleine, niemand kümmert sich darum. Warum bist du so stur? Das sind nur Worte für den Treueschwur beim Hitler. Aber er hat gesagt, ich kann es nicht machen. Und letztendlich hat er sein Leben gegeben. Und das ist so heftig, weil da sitzen die dann zum Schluss und einer nach dem anderen wird da eingeführt und geköpft. Was ist das für ein Ringen, wenn er muss jetzt völlig auf die Barmherzigkeit des Herrn bauen, weil wenn der geköpft wird und es ist nicht wahr, was er geglaubt hat, dann ist nichts. Aber er hofft darauf, das ist sein Fundament. Und das hat ihn stark gemacht, sein Leben zu geben, weil er sagt, er wird nicht Hitler die Treue schwören. Er kann es nicht tun. Und wenn es ihn das Leben kostet. Das ist richtig krass. Das letzte von dieser Reihe: Erbaut euch, erhaltet euch, erbarmt euch. Das ist ja klar, so fest gegründet und bewahrt. Schauen wir jetzt zum Bruder und zur Schwester, schauen wir zur Seite. Wir haben ein festes Fundament unter uns. Wir haben Hoffnung oben. Und links und rechts von uns gibt es Brüder und Schwester. Der sollen wir uns erbarmen. Es gibt 2 verschiedene Gruppen. Die Zweifeln und die anderen. Okay? Ich kann es immer nur anreißen. Also Bibelausleger ist mehr der Johann. Ich bin mehr so der Handwerker. Aber 2 verschiedene Gruppen. Die Zweifeln, die reißt aus dem Feuer. Okay? Vers 22. Der einen, die Zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist der David, mein Sohn. Der ist Feuerwehrmann. Es ist irgendeine Aktion, Einsatz. Es stürmt eine, packt ihn und reißt ihn aus dem Feuer. Das heißt, keine Berührungsängste, jetzt geht es um alles. Er ist am Zweifeln, er hängt durch. Übrigens, Hans-Werner, wie lange war der Alex schon nicht mehr da? Ich glaube, die 3. oder 4. Woche. Wo ist der Alex? Wer hat ihn schon mal angerufen? Wer hat ihn schon mal besucht? Der kommt unter die Räder, wenn wir uns nicht darum kümmern. Da habe ich keine Berührungsangst, den packe ich. Und reisen raus in einem Gespräch und versuchen zu ermutigen. Bleib auf dem Weg, das ist die Wahrheit, das ist richtig. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Und da ist mir eingefallen, das ist eigentlich das, was die Hanna und die Sarah machen. Sie sind Krankenschwestern, das ist ein Quarantänezimmer mit der Gefahr, sich anzustecken. Und sie gingen eine mit einem Schutzkittel. Und sie tun ganz vorsichtig sich um den kümmern, aber sie wollen vermeiden, sich zu infizieren. Da ging es außer, ziehen den Kittel aus, streifen so rückwärts drüber, zum Schluss den letzten Handschuh, so wird er eingeschmissen und dann richtig desinfizieren. Helfen ja, aber mit Vorsicht. Das bedeutet wahrscheinlich, das sind Gläubige, um die wir uns kümmern sollen, müssen, aber wo wir sehr stark in Gefahr geraten, uns selber mit der Sünde anzustecken. Aufpassen, mit wem wir uns umgeben. Bei dieser einen Person, bei der ich vorher erzählt habe, wenn ich bei der in der Wohnung war, das hat mich so angefochten, weil das so ein Saustill war und alles so, die Sprache, alles so schlecht, ich wusste, das überlebe ich nicht. Ich muss da weg, ich kann, ich werde selber krank. Ja. Und wir haben ja Leute, die nicht mehr hier sind, um die wir uns kümmern müssen, sollten. Und es ist schwierig, das immer zu beurteilen, was ist richtig, was ist falsch. Wo ist Micha und seine Familie? Sind weg, haben uns länger gekümmert. Wir haben jetzt gerade keinen Zugriff mehr und es ist wahrscheinlich jetzt auch gut so. Weil es da Tendenzen gibt, die einfach uns als Gemeinde nicht gut tun. Das ist auch noch nicht lang her. Da war ein Bruder hier, der mit uns dann ein längeres Gespräch geführt hat, mit dem Johann, mit dem Jonas und mit mir. Und eigentlich war klar, sein Evangelium ist eigentlich nicht unser Evangelium. Es ist mehr ein ist das und das und du wirst gesund und geheilt Evangelium. Es ist so Öko-Bio, Müsli-Evangelium. Wen ist so total, er hat mal gesagt, also tut mir leid, da gibt es Leute bei euch in der Gemeinde, die gehen vorne an die Kanzel und sagen, dass wir für sie beten sollen. Und er kann gar nicht für sie beten, weil wenn sie anders leben würden, das und das tun, dann wären sie gar nicht krank. Es wird schwierig. So ist es halt. Also dieser Brief, der klärt unseren Blick für geistliche Realitäten, die uns umgeben, die gefährlich sind, die vor allem das klare Gericht Gottes, das uns hier entgegenschlägt und dass wir uns gar nicht mehr draußen vor der Welt so einfach zu sagen wagen, weil das so endgültig klingt und überhaupt nicht in unsere Zeit passt. Aber es ist wahr und wir glauben es. Der Judasbrief, der ist hauptsächlich bekannt durch die letzten zwei Verse, weil das so ein schöner Schlusssegen für die Gemeinde ist. Der wird immer gelesen, aber das, was vorher war, das ist nicht so. Und da ist mir nur noch aufgefallen, als letzte Bemerkung, bevor wir gleich noch gemeinsam beten, das sind die zwei gelben Sätze, dass ja die Klammer für die Christen ist die Bewahrung. In Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt. Und in Vers 24 haben wir es wieder, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in allen Ewigkeiten. Amen. Sollen wir noch beten? Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in dir bewahrt sind, dass du uns bewahren kannst und untadelig hinstellen kannst eines Tages. Und es ist unser Wunsch, dass wir als Gemeinde überleben, nicht nur im letzten Atemzug, sondern fröhlich und lebendig und auch fruchtbar. Wir bitten dir um Erkenntnis, wo die Gefahr lauert, warne uns und zeige uns durch deinen Geist, wo die bösen, gottlosen Menschen sich einschleichen wollen. Aber vor allem bitten wir dich, hilf uns, uns gegenseitig zu ermahnen, zu erbarmen und uns in deiner Barmherzigkeit zu erhalten. Wir danken dir, Heiland, für deine Mahnung und auch für deinen Zuspruch. Amen.